Rosinus on Air, der Criminal Compliance Podcast.
Ich bin Volker Pietsch, bei mir ist Dr. Christian Rosinus. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Criminal Compliance Podcast. In der heutigen Episode sprechen wir über eine Entscheidung, die für die strafrechtliche Produktverantwortung hochrelevant ist. Die sogenannte Laderspray-Entscheidung des Bundesgerichtshofs vom 6. Juli 1990. Der BGH hat darin wichtige Maßstäbe für die strafrechtliche Verantwortung von Geschäftsführungsorganen gesetzt. Aber fangen wir ganz von vorne an. Worum geht's in dem Fall?
Also die Laderspray-Entscheidung ist eine der berühmtesten Entscheidungen, die es so gegeben hat im Bundesgerichtshof für auch Jurastudentinnen und Studenten, weil es quasi auch die Problematik strafrechtlicher Verantwortungszuschreibung bei Fahrlässigkeitsdelikten sehr stark geprägt hat. Konkret ging es um ein sehr weit verbreitetes Lederpflegespray aus den 80er Jahren, das man zum Imprägnieren von Schuhen, Jacken und Taschen verwendet hat. Das Spray stammte von einer GmbH, die das Produkt über zwei Tochterfirmen vertrieb. Das Produkt selbst war eigentlich ein Alltagsartikel, bis Anfang der 80er Jahre plötzlich Berichte auftauchten, dass Verbraucher nach dem Benutzen des Sprays mit schweren Atemwegsproblemen ins Krankenhaus gekommen waren. Und diese Beschwerden trafen später beide betroffene Tochterfirmen.
Von welchen Beschwerden berichteten die Geschädigten?
Also häufig trat ein sogenanntes Lungenödem auf, also eine Flüssigkeitsansammlung in der Lunge, die durch die eingeatmeten Substanzen aus dem Spray ausgelöst wurden. Weitere Geschädigte klagten über Atemnot, Husten. Einige mussten sogar intensivmedizinisch behandelt werden. Und es gab Dutzende solche Fälle, die über mehrere Jahre verteilt waren, quasi quer durch ganz Deutschland. Und die Geschädigten hatten all dieses Spray in geschlossenen Räumen benutzt.
Was hat denn der Hersteller unternommen nach Bekanntwerden dieser Fälle?
Also zunächst hat der Hersteller nach den Schadensmeldungen intern ermittelt und untersucht, was da los ist. Und es wurde quasi festgestellt, dass beim Spray seit Mitte 1980 der Wirkstoffanteil des Silikonöls erhöht worden war. Und diese Rezepturänderung wurde 1981 rückgängig gemacht. Gleichwohl folgten weitere Schadensmeldungen.
Die Hersteller wussten aber doch inzwischen von den gesundheitlichen Gefahren, oder?
Genau, das war der entscheidende Punkt. Im Mai 1981 fand eine Sondersitzung der Geschäftsführung statt. Den einzigen Tagesordnungspunkt bildeten die bekannt gewordenen Schadensfälle. Trotzdem blieb das Produkt auf dem Markt.
Okay, wie ging es dann vor Gericht weiter?
Das Landgericht Mainz hat nach dem entsprechenden Ermittlungsverfahren zunächst für Handel und mehr Geschäftsführer und leitende Angestellten der beteiligten Unternehmen wegen Körperverletzung durch Unterlassen verurteilt. Der Vorwurf war im Prinzip, dass die beteiligten Akteure wussten, dass das Produkt gefährlich ist und daher auch die Pflicht bestand und auch die Möglichkeit, das Produkt wieder vom Markt zu nehmen, was nicht geschehen war. Und gegen dieses Urteil haben dann mehrere Angeklagte Revision zum BGH eingelegt.
Mit welchen Rechtsfragen musste sich der BGH dann beschäftigen?
Es gab im Prinzip drei große Themenkomplexe oder rechtlich schwierige Felder. Erstens die Frage der Kausalität. Zweitens die Frage der Garantenstellen. Drittens die Frage der Zurechnung bei Kollegialentscheidungen.
Fangen wir mit der Kausalität an. Warum war das ein Problem?
Im Strafrecht gilt ja grundsätzlich die sogenannte Conditio sine qua non Formel. Eine Ursache ist demnach kausal für einen Erfolg, wenn man sie nicht hinwegdenken kann, ohne dass der Erfolg in seiner konkreten Gestalt entfiele. Bei aktiven Handlungen, jemand erschießt jemand anders, das ist relativ einfach, das rauszufinden. Bei einem Unterlassen, also hier das Unterlassen des vom Markt Nehmens, ja, da ist es schon schwieriger. Man muss sich fragen, ob der Erfolg, also hier die Körperverletzung der Opfer, ausgeblieben wäre, wenn die Angeklagten das Produkt rechtzeitig zurückgerufen hätten.
Wo begegnet man diesem Problem sonst noch?
Häufig gibt es zum Beispiel diese Themen im Umweltstrafrecht oder anderen Rechtsgebieten im Bereich Compliance sozusagen, wenn Handlungspflichten erfüllt werden müssen, ist das ein relativ weit verbreitetes Problemfeld. Und insoweit stellt sich generell die Frage, was geschieht, wenn mehrere Ursachen in Betracht kommen und man im Einzelfall nicht genau zuordnen kann, wodurch welcher Schaden verursacht wurde. Man kann natürlich auch durch andere Faktoren Lungenödem kriegen, ja. Und jetzt hat der BGH in der konkreten Entscheidung diesen Kausalitätsnachweis modifiziert. Demnach genügt es für den Nachweis der Kausalität, wenn feststeht, dass das Produkt des jeweiligen Herstellers generell geeignet war, den eingetretenen Schaden zu verursachen und dass andere Verursachungsquellen mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen werden können.
Ist das nicht eine Absenkung des Nachweisstandards?
Absolut. Das ist ein Kritikpunkt, der laut geworden ist. Der BGH hat es zwar als Präzisierung der herkömmlichen Kausalitätsprüfung formuliert, aber es wird in der Literatur teilweise eingewandt. Bei alternativen Verursachen fände eine Art faktischer Kollektivzurechnung statt. Und das könnte man als bedenkliche Aufweichung des Schuldprinzips ansehen, denn das Schuldprinzip setzt eben individuelle Vorwurfbarkeit voraus. Allerdings muss man sagen, dass der BGH natürlich da auch eine pragmatische Lösung finden musste, weil es dann sonst zu erheblichen Strafbarkeitslücken hätten kommen müssen.
Kommen wir zur Garantenstellung. Was war daran besonders?
Eine Strafbarkeit wegen Unterlassens kommt nur in Betracht, wenn eine Rechtspflicht zum Handeln besteht. Eine sogenannte Garantenstellung oder Garantenpflicht. Der BGH hat das für Unternehmensverantwortliche generell bejaht. Der Geschäftsführer einer Gesellschaft oder einer GmbH oder habe eine Garantenpflicht aus seiner betrieblichen Stellung, wenn er die tatsächliche Herrschaft über das Unternehmen ausübt und damit auch über die von ihm ausgehenden Gefahren. Wenn das Unternehmen ein gefährliches Produkt in Verkehr bringen würde, dann sei der Geschäftsführer der Garant dafür, dass von diesem Produkt keine weiteren Schäden ausgehen. Er habe insoweit eine Pflicht zur Gefahrabwendung.
Gibt es Grenzen dieser Pflicht?
In der Tat, die gibt es. Die Pflicht setzt voraus, dass der Geschäftsführer tatsächlich Kenntnis von der Gefährlichkeit hatte oder haben musste und ihm die Abwendungshandlung, zum Beispiel der Rückruf, möglich oder zumutbar war. Damit ist keine verschuldensunabhängige Gefährdungshaftung gemeint. Der BGH hat allerdings klargestellt, wer an der Spitze eines Unternehmens steht, kann sich nicht darauf berufen, er habe von konkreten Schadensfällen nichts gewusst, wenn die organisatorischen Strukturen pflichtwidrig so gestaltet waren, dass diese Informationen gar nicht nach oben gelangen konnten.
Strafrechtlich relevant sind
dann die Verletzung von Organisationspflichten innerhalb des Unternehmens. Da das deutsche Strafrecht aber kein Unternehmensstrafrecht kennt, liegt die Verantwortlichkeit letztlich bei der Leitungsperson.
Gibt es auch Sanktionsmöglichkeiten gegen das Unternehmen?
Selbstverständlich. Also es gibt an Fehlverhalten von Leitungspersonen anknüpfende Geldbußen, § 30 Ordnungswidrigkeiten, die Verbandsgeldbuße zum Beispiel. Allerdings eine strafrechtliche Sanktion gibt es in Deutschland nicht. Also konkrete strafrechtliche Fragestellen brauche ich immer einen Mensch nach aktueller Rechtslage.
Die kollegiale Entscheidung, was hat es damit auf sich?
Da wir ja immer individuelles Verschulden feststellen müssen, ist das Thema der Kollegialentscheidung natürlich ein großes Problem. Wenn sozusagen 5 Personen für etwas stimmen oder gegen etwas stimmen, dann kann man ja immer einwenden, naja, wenn meine Stimme hat ja nicht so viel Gewicht, weil die 4 anderen haben ja dafür oder dagegen gestimmt sozusagen. Also da ist es sehr schwierig, den Kausalitätsnachweis zu führen. Und deswegen ist das natürlich in Kollegialorganen ein immer wiederkehrendes Thema. Das hat der BGH aber in diesem Kontext gelöst.
Wie geht man damit strafrechtlich um?
Also der BGH sagt, wenn ein Gremium gemeinsam eine Entscheidung trifft oder gemeinsam eine gebotene Entscheidung unterlässt, dann kann sich potenziell jedes Mitglied strafbar machen. Das hätte positiv abstimmen müssen, um die Mehrheit für die rechtsmäßige Handlung herbeizuführen, die es aber nicht getan hat. Man haftet also dafür, dass man seinen Teil zur Verhinderung nicht beigetragen hat. Das bedeutet, auch wer nur mit einer Stimme im Gremium saß und gegen den Rückruf stimmt oder sich enthalten hat, kann sich strafbar machen. Immer dann, wenn die anderen Mitglieder seinen Beitrag gebraucht hätten, um die Mehrheit zu kippen. Das ist natürlich sehr weitreichend und auch wahrscheinlich zutreffend und deswegen in der Unternehmenspraxis heute auch eine wichtige Erkenntnis.
Was hat der BGH am Ende konkret entschieden?
Der BGH hat die Verurteilung wegen Körperverletzung durch Unterlassen im Wesentlichen bestätigt. Es gab allerdings einige Freisprüche, wo die Kausalität oder die individuelle Verantwortlichkeit nicht hinreichend nachweisbar war. Im Kern hat es aber die strafrechtliche Verantwortung von Unternehmensverantwortlichen für das Unterlassen eines Produktrückrufs grundsätzlich bejaht. Strafbar war also nicht das Inverkehrbringen selbst, sondern das Unterlassen, als die Verantwortlichen Kenntnis von den Schadensfällen hatten.
Was ist das Kernprinzip, das der BGH in dieser Entscheidung aufgestellt hat?
Wer in einem Unternehmen tatsächliche Herrschaft über eine Gefahrenquelle ausübt, ist Garant für die Abwendung von Schäden, die von dieser Gefahrenquelle ausgehen. Eine Pflicht zum Handeln besteht, wenn der Verantwortliche positive Kenntnis von der Gefahr erlangt oder bei pflichtgemäßer Sorgfalt erlangt hätte. Die gebotene Handlung, hier der Rückruf, muss möglich und zumutbar sein. Wenn all das gegeben ist und die Person gleichwohl untätig bleibt, ist die Voraussetzung einer Strafbarkeit wegen Unterlassens erfüllt.
Wieso ist dieser Fall eine der wichtigsten Entscheidungen im Wirtschaftsstrafrecht?
Weil es eben weitreichende Auswirkungen auf Wirtschaftsunternehmen hat und die Haftung von Kollegialorganen oder von Unternehmensverantworten. Im Prinzip sagt man, ihr könnt euch nicht mehr hinter unklaren Strukturen verstecken, sondern ihr müsst so euer Unternehmen organisieren, dass davon keine Gefahren ausgehen. Das heißt, auch Produktsicherheit und so weiter und so fort muss so geregelt sein, dass eben zurückgerufen kommen kann, wenn die Gefahr erkannt ist. Das gilt ja nicht nur für Produktsicherheit, sondern das gilt für jede Gefahr, die vom Unternehmen ausgeht. Also man kann diese Entscheidung sehr weitreichend auch auf andere Felder quasi übertragen. Was folgt fürs Produkthaftungsrecht? Es gibt Produktbeobachtungspflichten. Es muss klare Eskalationswege für Schadensmeldungen geben. Es muss Rückaufpläne geben und so weiter und so fort. Ja, die Herausforderung ist heute immer noch die Kausalität. Also wie kann ich die Kausalität nachweisen oder eben wie kann ich mich dagegen verteidigen? Im Kontext, wenn man ein konkret betroffenes Leitungsorgan vertritt. Und es gibt eine ganze Reihe von BGH-Entscheidungen zur Produktverantwortung, die eben diese einzelnen Problemfelder dann beleuchten. Es ist halt ein strukturelles Problem. Ne? In Deutschland haben wir kein Unternehmensstrafrecht. Insoweit muss man immer Einzelpersonen finden oder für etwas haftbar machen, auch um die Anknüpfung zu haben für Verbandssanktionen. Insoweit ist es auch hier wieder an quasi sinnvoll, darüber nachzudenken, ob man nicht sowas wie eine Unternehmensverantwortlichkeit einführt, ein Verbandssanktionengesetz oder ein Verbandsstrafrecht, um eben die Schwächen oder diese Hilfskonstruktion, die wir teilweise wählen müssen, in diesen Kontexten auszugleichen.
Danke für die Informationen. Wir verlinken wie immer die besprochenen Entscheidungen auch in den Shownotes. Vielen Dank an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören. Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen haben, melden Sie sich wie immer jederzeit gerne unter info@rosinus-on-air.com. Bis zum nächsten Mal.
Der Podcast stellt lediglich einen allgemeinen Überblick über rechtliche Themen dar und ersetzt selbstverständlich keine Rechtsberatung zu konkreten Fragestellungen im Einzelfall. Bei Fragen wenden Sie sich an Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte Ihres Vertrauens, natürlich auch gerne an uns. www.rosinus-on-air.com oder unter www.rosinus-partner.com.